An das weitere Gespräch mit dem heiligen Patrick kann sich T-Rex am nächsten Tag nicht mehr wirklich erinnern. Zu viel Alkohol, vermutlich. Auch wie er zurück ins Hotel Glen Castle gekommen ist, entzieht sich seiner Erinnerung. Nachdem er richtig ausgeschlafen hat, macht T-Rex sich aber unverzüglich auf die Suche nach ENG. Einerseits, um zu klären, wo dieser am Abend vorher so plötzlich abgeblieben war. Andererseits, um seine sicherlich irgendwann notwendige Rückreise nach Berlin zu planen. Doch von ENG ist keine Spur zu finden. Schlimmer noch, die Hausherren von Glen Castle leugnen hartnäckig, jemals einen Mann in Begleitung von T-Rex gesehen zu haben. Jetzt am Ende der Saison sei er, Georg Brandt, ihr einziger Gast. T-Rex ist wie vor den Kopf gestoßen. Doch wahrscheinlich liebt es dieser Edelhacker einfach, das Phantom zu spielen. So entscheidet sich der junge Student schlicht dafür, das Wochenende noch in Irland zu verbringen und sich dann am folgenden Montag um seine Rückreise zu kümmern. Aber das sind nicht die Pläne, die andere für Georg getroffen haben. Es ist Sonntag, 14.30 Uhr, als T-Rex in seinem feudalen Hotelzimmer mit Blick auf den Shannon sitzt, vor sich auf dem Mahagoni-Schreibtisch seinen Laptop, mit dem er natürlich online ist.
Oh, mein Gott, diese Kopfschmerzen. Oh, wann geht dieser Kater endlich weg? Whisky und Ale, das ist echt eine tödliche Mischung. Na los, Kim. Geh endlich ran.
Hier, Kim Schmidtke. Wo steckst denn du, T-Rex?
Hä? Ach ja, ich vergesse immer die Rufnummerkennung auszuschalten. Wo ich bin? Irland. Erde. Glen Castle. Am Treffpunkt aller Hedonisten dieser Welt.
Irland? Ich dachte, du besuchst Stonehenge. Wie kommst du nach Irland? Hedonisten? Wilde Partys, oder? Naja, ein bisschen Leben kann dir braver Jungfrau jedenfalls nicht schaden.
Na, du werd mal nicht frech. Aber du hast recht. Sex and Drugs and Rock'n'Roll. Das ist eine lange Geschichte. Erzähl ich dir später von. Aber du glaubst es nicht, unser Tron war auch schon hier. Also hier in Glynn am Ufer des Shannon. Ich habe, glaube ich, seine nächste Chiffre gefunden. Ein Foto.
Was für ein Foto? Was erzählst du da, mein Alter?
Ein Foto. Ein wirklich unglaubliches Foto. Keine Ahnung, wo Tron das her hatte. Das hängt hier in einem Pub. Also, dieses Bild ist ein Gruppenfoto. Das zeigt 10 Männer in Abendgarderobe um einen Tisch. Tron hat das Bild hergegeben, um seine Zeche zu bezahlen. Jetzt hängt das Bild als Kuriosität in diesem Pub. Es soll die wahren Mörder von JFK zeigen. Kim? Kim, bist du noch da?
Natürlich bin ich noch da. Sag mal, hast du gerade JFK gesagt? Hängt das mit dem von uns abgehörten Gespräch zusammen?
Sicher. Erzähle ich dir alles, wenn ich wieder zu Hause bin. Aber dieses Foto. Ich habe ein wenig im Internet hinter diesem Foto herrecherchiert. Das ist wirklich unglaublich. Vor 2 Jahren kam ein Buch raus. Da war dieses Bild auf der Titelseite. Und im letzten Sommer gab es bei telepolis.de einige längere Artikel. Da wird dieses Bild auch gezeigt. Und jetzt zum 40. Todestag von JFK auch wieder. Und Tron hatte es schon vor seinem Tod, also vor mindestens 5 Jahren.
Naja, wenn er wirklich tot ist. Was ist denn jetzt auf dem Foto?
Es soll das einzige existierende Foto des CIA-Spezialkommandos Operation 40 sein. Es wurde wohl am 22. Januar 1963 in Mexico City aufgenommen. Es zeigt Leute wie einen gewissen Felix Rodriguez, einen CIA-Killer, der unter anderem für den Tod von Che Guevara verantwortlich sein soll. Ein anderer ist Barry Seal, eine große Nummer bei der Iran-Contra-Affäre. Und Frank Sturgis, ein Anti-Castro-Aktivist und einer der späteren Watergate-Einbrecher. Und jetzt halte ich fest, Kim. Dieser Frank Sturgis soll, so schreibt telepolis.de, am 24. Juli 2003 vor seinem Tod einem Kardinal der katholischen Kirche gegenüber ein schriftliches Geständnis über seine Beteiligung am Kennedy-Mord hinterlassen haben. Und am 21. November 2003 schreibt telepolis.de, dass eine gewisse Marita Lorenz, eine Ex-Geliebte von Fidel Castro, die dieser Frank Sturgis für die CIA angeworben hatte, in einem Verfahren unter Eid ausgesagt haben soll, sie habe zusammen mit Sturgis und anderen am Vorabend des Kennedy-Attentats Waffen von Miami nach Dallas transportiert. Und dort habe sie dann sowohl Lee Harvey Oswald als auch dessen Mörder Jack Ruby getroffen. Ist das nicht ein Hammer?
Puh, klingt zumindest ziemlich verworren.
Ja, es kommt aber noch heftiger. Ich habe mal diesem Frank Sturgis ein bisschen nachgeschnüffelt. Die Familie Sturgis gehört zu den Brahmanen von Boston.
Wie bitte? Brahmanen von Boston? Ist das etwa eine mysteriöse indische Sekte?
Könnte man denken, nicht? Nein, nein, das ist der alte Bostoner Geldadel, der sich direkt auf die ersten puritanischen Einwanderer zurückverfolgen lässt. Kannst du bei Wikipedia nachlesen. Die Adams gehören dazu, die Forbes, die Lowells und eben die Sturgis. Stellen die oberste amerikanische Kaste, den Hochadel. Deswegen hat sie irgendein frecher Reporter die Brahmanen von Boston getauft. Die haben sogar wie der europäische Hochadel meist untereinander geheiratet, um ja keinen Emporkömmling in die eigenen feinen Zirkel reinzulassen. Das ist eine ziemlich krasse Geschichte. Vor allem, wenn man von dort weiter marschiert. Man landet fast zwangsläufig bei den amerikanischen Elite-Universitäten. Harvard zum Beispiel. Aber vor allem Yale.
Worauf willst du hinaus, T-Rex? Kommt jetzt schon wieder so eine wilde Verschwörungstheorie? Sag ich dir, stell dich hinten an. JFK ist die Mutter aller Verschwörungstheorien. Darüber ist schon alles gesagt und geschrieben worden. Erinnere dich nur an den Film JFK. Dass da die Geheimdienste hinterstecken, das ist doch inzwischen Allgemeinwissen.
So ist es das. Ich habe da aber noch was anderes entdeckt. Eine, sagen wir mal, seltsame Anomalie. Ich habe mich gefragt, auf welcher Spur Tron da wohl vor seinem Tod gewesen sein könnte. Und welchen roten Drachen ich wohl erlegen soll.
Wie bitte?
Ach, nix. Erkläre ich dir auch nach meiner Rückkehr. Aber dieser Frank Sturgis gehört zu den Geheimdiensten. Er gehört zum New England Establishment. Zu seinen Freunden gehört der Che Guevara-Mörder Felix Rodriguez, von dem der Telepolis-Artikel unter anderem auch behauptet, dass ihn einst der Vater des amtierenden Präsidenten der Vereinigten Staaten angeworben hat.
Ups. Da sind wir jetzt aber auf sehr gefährlichem Terrain angekommen, meinst du nicht?
Na sicher. Zumal drei Generationen dieser bestimmten Präsidentenfamilie den Skulls and Bones angehörten, der...
Supergeheim, Geheimorganisation der Yale-Absolventen. Ich habe den Film Skulls gesehen.
Ja, die Kennedys gehörten nicht zu diesem ziemlich erlesenen Zirkel. Die Adams aus Boston aber. Zwei Präsidenten, mehrere Senatoren, einige Botschafter und ein Direktor der Union Pacific Railroad. Die Harrimans, Botschafter, Finanzminister, Partner der Bank Brown Brothers and Harriman und Chef der Union Pacific Railroad, allerdings auch der Southern Pacific Railroad. Und die Familie des amtierenden Präsidenten. Großvater, Direktor der Bank Brown Brothers Harriman, US-Senator und zusammen mit dem deutschen Thyssen-Besitzer der Hamburg-Amerika-Linie. Der Vater Ölbaron, CIA-Chef, US-Präsident und in der dritten Generation wieder US-Präsident. Alles Skulls and Bones. Und alles New England Geldadel.
Puh, ich glaube, jetzt weiß ich, was du mit Anomalie meinst.
Genau. Und die Kennedys? Ein Präsident, diverse Senatoren, ein Spitzenbanker, ein US-Botschafter und weitreichende geschäftliche Verflechtungen. Aber keine Skulls and Bones.
Mein Auto, mein Haus, mein Boot, meine Freundin.
Ah, was Letzteres angeht, macht den Kennedys allerdings keiner was vor. Der alte Joseph, der Vater von JFK, der hatte eine eigene Hollywood-Produktionsfirma, damit er die Starlets vom Film abschleppen konnte. Und JFK selbst ist diesbezüglich ja mittlerweile längst Legende. Sieht man hier in Irland übrigens genauso. Wer viel Aqua Ardens ab kann und ein wilder Stier ist, der gilt hier immer noch als Held.
Aqua Ardens?
Ja, Whisky. Brennendes Wasser. Ich kann dir sagen, da kriegt man wirklich einen tierischen Kater von. Mein Kopf hat gigantische Dimensionen heute. Du, Kim, da ist jemand an meiner Tür. Und nachdem mir hier dieser ING abhandengekommen ist, sehe ich lieber mal nach, ja? Ich melde mich, mach's gut.
Du auch, bis bald.
Ich komme.
Guten Tag, Herr Brandt.
Ein außerordentlich gepflegter Mann in mittlerem Alter betritt ohne Aufforderung Georgs Hotelzimmer.
St. Clair? Was machen Sie denn hier? Ich dachte, Sie wären tot.
So schnell stirbt man nicht. Das müssten Sie doch jetzt am besten wissen. Nachdem Sie wohl die aufgetretenen Missverständnisse gelöst haben, hat sich auch meine Halbwertzeit wieder deutlich erhöht, wie Sie sehen. Wie geht es Ihnen?
Ach, ein bisschen flau. Tierische Kopfschmerzen. Die Glieder zittern sogar. Dieser irische Whisky ist wirklich ein Teufelszeug. Kein Wunder, dass er die Kelten zu Zombies werden ließ. Aber setzen Sie sich doch hier beim Kamin. Die Sessel sind wirklich sehr gemütlich.
Danke. Ja, das Zeug, wie Sie es nennen, kann einen umbringen.
Wie haben Sie mich denn hier gefunden?
Unsere gemeinsame Freundin Margot äußerte die Vermutung, dass Sie hier sein könnten. Sie wissen vielleicht mittlerweile, dass diese Dame über einen der besten Nachrichtendienste der Welt verfügt.
Tja, aber wozu braucht sie den?
Wozu braucht man gute Informationen? Letztlich zum Geldverdienen. Aber ich bin nicht hier, um über Margot zu reden. Hatten Sie schon Zeit zum Nachdenken über das, was uns beiden widerfahren ist? Das wollte ich Sie gerne fragen.
Ja, schon. Ich weiß, was Sie meinen und worauf Sie hinaus wollen. Wenn das, was wir beide gemeinsam über die Bedeutung von Whisky herausgefunden haben, nicht das ist, wovor Margot und andere Angst haben, wir könnten es herausgefunden haben, was gibt es denn dann noch herauszufinden?
Tja, macht Sie das nicht auch neugierig?
Jein. Natürlich würde ich auch zu gerne wissen, was da noch an unbekannten Wahrheiten verborgen sein könnte. Aber vergessen Sie nicht, Margot hätte sie deswegen fast beinahe einfach so umgebracht. Und auch mir ging es nicht besser, bis sich das Missverständnis in letzter Sekunde doch noch aufgeklärt hat. Das scheint also ein sehr gefährliches Wissen zu sein, um das es da geht. Und die, die über dieses Wissen wachen, scheinen ziemlich eifersüchtig auf ihren Schatz aufzupassen und ihn skrupellos zu verteidigen. Deswegen, nein, mein Leben will ich für dieses Wissen nicht riskieren.
Ich neige immer wieder dazu, Sie zu unterschätzen, Herr Brandt. Sie machen den Eindruck, als stolperten Sie naiv von einer Geschichte in die nächste. Aber dabei wissen Sie sehr genau, was hier passiert, oder?
Na, sagen wir mal so, ich bin neugierig, wo mich dieser Pfad hinführt. Und ich möchte rausfinden, was Tron zu seinen Lebzeiten alles rausgefunden hat.
Ja, das kann ich verstehen. Haben Sie etwas dagegen, wenn ich Sie auf diesem Pfad ein wenig begleite? Ich bin genauso neugierig wie Sie, wo dieser Weg hinführt. Und vielleicht kann ich Ihnen mit meinen Möglichkeiten ja noch hilfreich sein.
Im ersten Moment möchte Georg Brandt das Angebot von St. Clair, ja immerhin einem Druidenführer, ablehnen. Andererseits Druiden, Freimaurer und die Skulls and Bones. Vielleicht konnte St. Clair ihm ja tatsächlich von Nutzen sein. So denkt T-Rex, weshalb er seinem Besucher schließlich ausführlich von den jüngsten Ereignissen und Entdeckungen rund um die Ermordung des ehemaligen amerikanischen Präsidenten John Fitzgerald Kennedy berichtet.
Da also geht die Reise als nächstes hin. JFK. Darauf brauche ich einen Whisky. Haben Sie einen da? Bleiben Sie sitzen, ich bediene mich selbst, wenn Sie erlauben. Darf ich Ihnen etwas mitbringen an den Kamin?
Bloß kein Whisky. Ich habe noch an meinem letzten zu knabbern. Wasser wäre gut. Ich bin wirklich tierisch durstig.
So. Was gegen den Durst? Mhm. Hier, trinken Sie.
Danke.
Sie sehen wirklich ein bisschen blass aus. Es wird Ihnen gut tun. Sprechen wir aber über Kennedy.
Gut. Die Skulls and Bones. Was ist das? Das fällt doch in Ihr Metier.
In der Tat. Ja. Irgendwie ist das eines meiner Themen. Die Skulls and Bones. Nun, das ist in erster Linie eine Geheimorganisation. Besser gesagt eine Studentenverbindung. Bei Ihnen in Deutschland würde man auch Burschenschaft dazu sagen. Nur, diese Burschen, tja, das sind ganz besondere Burschen. Die Elite der Elite-Universität Yale. Yale. Haben Sie eine Ahnung, Herr Brandt, wer oder was Yale eigentlich ist? was der Name Yale bedeutet?
Ich hätte jetzt auf einen Ortsnamen getippt. Eine Stadt oder ein Stadtteil. Unis werden doch gewöhnlich nach ihren Standorten benannt.
Name stimmt, aber kein Ortsname. Die Yale-Universität steht in New Haven in Connecticut. Heute gibt es dort auch sehr viel, das Yale genannt wird. Aber eigentlich ist Yale der Name eines sehr erfolgreichen Bostoner Kaufmanns. Elihu Yale wurde dort 1649 geboren. Ging aber schon 1651 mit seiner Familie zurück nach England, wo er in London aufwuchs. Wurde reich als Gouverneur in Madras und dortiger Repräsentant der East India Company. Übrigens war seine Familie ursprünglich walisischer Abstammung.
Walisisch? Der auch?
Wieso der auch? Elihu Yale ließ sich sogar aus alter Verbundenheit in Wales, genau genommen in Wrayham im Norden Wales, begraben. Aber wissen Sie, Herr Brandt, wofür dieser Yale eigentlich in die Geschichte einging?
Keine Ahnung. Als Stifter der Yale-Uni?
Ja, natürlich, klar. Ja. Aber es war ein ganz bestimmtes System der Geldvermehrung, das Yale zur Perfektion trieb. Der war Geschäftsmann, eben bei der East India Company, und machte gleichzeitig politisch Karriere, als Gouverneur in Madras. Als er beide Funktionen beisammen hatte, nutzt er das eine Amt, um auf dem anderen Parkett mit aller Rücksichtslosigkeit die Konkurrenten vom Markt zu beseitigen. Unter ihm stieg die East India in Madras zu einem absoluten Monopolunternehmen auf. Das war wie die Lizenz zum Gelddrucken.
Ja, jetzt wird mir langsam klar, worauf Sie hinaus wollen. Die Skulls and Bones haben sich in der Nachfolge dieses Liu Yale zu wahren Erben ihres Gönners entwickelt und generalstabsmäßig die Chefposten in Wirtschaft und Politik besetzt, um der wundersamen Geldvermehrung den Weg zu bereiten.
So könnte man das ausdrücken. Wenn Sie die Mitgliederliste der Skulls and Bones durchsehen, werden Sie ein echtes Who is Who zumindest der amerikanischen Wirtschaft und Politik wiederfinden. Mit manchmal geradezu hanebüchenen Verstrickungen.
Die Bank Brown Brothers and Harriman.
So, Sie kennen dieses Kapitel. Der Opa des amtierenden amerikanischen Präsidenten als Finanzier des Hurensohns Adolf Hitler. Gedeckt durch die Browns und Harrimans. Alle zusammen Skulls and Bones. Finanziert durch den deutschen Thyssen, mit dem zusammen sie die Union Bank Corporation als dessen US Holding gründeten. Haben alle prächtig mit dem Zweiten Weltkrieg Geld verdient. Das System hat sich seitdem nie verändert. Schauen Sie sich nur den neuen Irakkrieg an. Der Vater des amtierenden Präsidenten hat in seiner Zeit als Chef des CIA den Hurensohn Hussein gegen den damaligen Feind Iran aufgebaut. Und der, Hussein, wird jetzt seinerseits mit viel Getöse wieder beseitigt. Und die Skulls and Bones verdienen mit ihren Ölfirmen und Rüstungsunternehmen kräftig mit, weil sie auf den inszenierten Schlachtfeldern quasi nebenbei den gesamten Wettbewerb gleich mit beseitigen. Das hätte der Urahn Elihu Yale nicht besser hinbekommen. Monopole bilden und abkassieren. Und seit Standard Oil haben die Skulls and Bones ordentlich dazugelernt. Standard Oil, Sie wissen, hat den Rockefellers zu ihrem sprichwörtlichen Reichtum verholfen. Wurden von Präsident Roosevelt zerschlagen, der auch den Eisenbahntrust von J.P. Morgan per Staatsklage auflöste. Und die Rockefellers waren...
Nicht etwa Skulls and Bones.
Natürlich waren sie das. Roosevelt nicht, obwohl er für die Republikaner ins Weiße Haus einzog. Aber er gehörte der Partei nie an. Studierte auch in Harvard und nicht in Yale. Roosevelt war Freimaurer, kein Skulls and Bones-Mann.
So funktioniert also eigentlich die große Politik. Es geht allein ums Geschäft, ums Business.
Naja, nicht nur, aber vor allem. Als Yale-Absolvent und erst recht als Mitglied der Skulls and Bones fühlt man sich der übrigen Menschheit haushoch überlegen. Man beruft sich auf seine irgendwie blaublütige angelsächsische Herkunft, irgendetwas wie dem Artus-Erbe, trachtet danach, möglichst viel Geld zu machen, was man im Netzwerk mit möglichst Gleichgesinnten realisiert. Und Wenn man ehrlich ist, seit Roosevelts Antitrust-Gesetzen sind sie immer besser geworden. Aber geht es Ihnen nicht gut?
Bleibt die Frage, was hat das alles mit John F. Kennedy zu tun und dem Attentat auf ihn? Oh Mann, was ist denn los?
Mein Gott, Herr Brandt, was ist mit Ihnen?
Wie ein nasser Sack geht T-Rex plötzlich besinnungslos zu Boden. Kann das noch ein simpler Kater sein von zu viel Whisky? Ohnmächtig liegt der junge Student auf dem teuren Teppich seines feudalen Hotelzimmers. Kalter Schweiß steht auf der Stirn des wie leblos daliegenden Mannes. Und die Frage, was JFK mit den Skulls and Bones zu schaffen haben könnte, bleibt erst einmal unbeantwortet.